Umgehört, der Podcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres LFULG-Podcasts. Der Anlass für diese Folge ist ein feierlicher. Der Geologische Dienst in Sachsen wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. Was es damit auf sich hat, was der Geologische Dienst macht und über noch einiges anderes wollen wir heute sprechen. Meine Gesprächspartner sind Dr. Frank Fischer, Leiter der Geologieabteilung bei uns im LFULG, sowie Katrin Kleberg, Leiterin des Referates Geoarchive Datenmanagement. Hallo Frau Kleberg, hallo Herr Dr. Fischer.
Hallo und Glück auf, Herr Hofer.
Hallo und Glück auf, Herr Hofer.
Mein Name ist Falk Hofer. Herr Dr. Fischer, wir als LFULG feiern in diesem Jahr das Jubiläum 150 Jahre Geologischer Dienst in Sachsen. Was genau war vor 150 Jahren?
Ja, vor 150 Jahren hat der sächsische König 1872 den Geologischen Dienst gegründet. Man muss das als Endpunkt einer Entwicklung sehen. Ausgehend ist der Bergbau in Sachsen, der im frühen Mittelalter begonnen hat, daraufhin, der musste irgendwann letztendlich geordnet werden. Im 16. Jahrhundert kam es so zur Bildung der sächsischen Bergverwaltung. Dann hat man 200 Jahre später festgestellt, man muss das auch wissenschaftlich durchdringen. So kam es 1765 zur Bildung der Bergakademie Freiberg, der ältesten montanwissenschaftlichen Hochschule weltweit. Und vor rund 150 Jahren hat man festgestellt, das Ganze muss auch systematisch erfolgen. Und so kam es zur Bildung 1872 des Geologischen Dienstes in Sachsen mit der Hauptaufgabe einer systematischen Durchforstung des Gebietes des Königreiches Sachsen hinsichtlich der Geologie.
Aber das hieß damals noch nicht Geologischer Dienst, das hatte einen anderen Namen, oder?
Geologische Landesuntersuchung.
Geologische Landesuntersuchung. Diese Geologische Landesuntersuchung, was hat die denn ab 1872 gemacht, Frau Kleberg?
Die Geologische Landesuntersuchung hatte damals einen recht jungen Direktor, den Hermann Kretner, und der hat verschiedene Wege gesehen, was als Aufgaben der Geologischen Landesuntersuchung dann, was er dann auch zu Papier gebracht hat. Zum einen die geologische Spezialkartierung des Königreiches Sachsen im Maßstab 1 zu 25.000. Das war damals erforderlich, weil die Industrie und auch die Entwicklung der Infrastruktur sehr stark vorangeschritten sind und die bisher vorhandenen Karten so großmaßstäblich waren, dass sie also dort nicht mehr ausreichten. Er hat die geologische Kartierung der im Bau befindlichen Eisenbahnlinien als Ziel gesehen, dass dort also mehr Wissen über diese Infrastrukturmaßnahmen vorhanden ist. Und er hat die Bodenverhältnisse und die Rohstoffvorkommen dokumentieren und kartieren lassen. Und Hermann Kretner war auch der Erste, der diese Systematik, die dort in die Geologie gebracht werden sollte, auch bewahren wollte. Er hat die Archive gegründet und festgelegt, dass also alle Dokumente, alle Unterlagen und auch alle Belegstücke der Kartierung in diese Archive kommen sollten, damit sie dann auch für spätere Zwecke verwendet werden können.
Okay, das waren die ersten Tätigkeiten, die ersten Arbeiten, die die Geologische Landesuntersuchung angepackt hat. Was ist denn so abrissartig in den Jahren, in den Jahrzehnten danach noch passiert in der Geologie in Sachsen?
Hermann Kretner hat zunächst erstmal mit seiner Geologischen Landesuntersuchung viele Grundlagen geschaffen und auf den Grundlagen hat dann der Geologische Dienst weiter aufgebaut. Ab etwa 1913 und über den Ersten Weltkrieg hinweg wurden dann vor allem angewandte Vorhaben begleitet durch den Geologischen Dienst, wie zum Beispiel der Talsperrenbau im Königreich und später dann im Land Sachsen. Der Verkehrs- und der Tunnelbau wurden vorangetrieben, da wurden dann viele Gutachten erstellt. Und ab 1922 wurde in Sachsen ein Landesgrundwasserdienst gegründet. Das war der erste Landesgrundwasserdienst Europas mit etwa 1000 Messstellen, der natürlich auch dann dafür da war, dass die Wasserversorgung dort mit sozusagen vorangetrieben werden konnte und man über das Grundwasser auch besser Bescheid wusste. Es wurden Bodenkarten erstellt, vor allen Dingen, um dort auch die Fragen der Landwirtschaft und des Feldbaus zu beantworten. Und Rohstofferkundung wurde vorangetrieben, vor allen Dingen auf Energierohstoffe, auf Erze und Spate, auf Braunkohlen, aber auch auf Baurohstoffe wie Sande, Kiese, Festgesteine oder Lehme. Und Das hat sich dann auch in der Zeit des Dritten Reiches weiter fortgesetzt. Dort lag der Fokus in erster Linie auf Rohstofferkundung und auf Gutachten für Infrastrukturmaßnahmen wie Autobahnbau. Klar, dort standen natürlich auch die Kriegsvorbereitungen im Vordergrund. In der DDR war dann der geologische Dienst in den 60er Jahren umgewandelt worden in einen volkseigenen Betrieb. Dort standen auch angewandte Forschung und Rohstofferkundung im Vordergrund und ja, auch wieder Themen der Hydrogeologie, der Ingenieurgeologie. Es wurde vor allen Dingen auf strategische Rohstoffe gesetzt und dort, sage ich mal, vor allen Dingen Kohlen und Erze erkundet.
Wenn ich jetzt höre, wie viel die oder was die geologische Landesuntersuchung getan hat, was der geologische Dienst getan hat in den vergangenen 150 Jahren, das war ja auch nur abrissartig, dann denke ich mir, da liegen doch aus dieser Zeit, aus diesen langen Jahren, jede Menge Informationen zu Sachsens Untergrund vor, oder?
Ja, das ist richtig. Es liegen sehr viele Informationen vor, teilweise auch Informationen, die noch älter sind als diese 150 Jahre des geologischen Dienstes. Das sind geologische Karten, Berichte, Gutachten, Bohrungsdokumentationen, aber auch Bohrkerne, Gesteinsproben oder paläontologische Raritäten. Wenn man das mal ein bisschen in Zahlen ausdrückt, dann haben wir bei uns im Archiv über 50.000 geologische Dokumente. Wir haben etwa 670.000 Bohrungen und Dokumentationen zu diesen Bohrungen und ungefähr 140 Kilometer Bohrkerne. Und ja, hunderttausende Gesteinsproben, Dünnschliffe und ja, paläontologische Proben. Und jeden Tag kommen neue Informationen hinzu. Wir haben also so im Jahr etwa 10.000 neue Bohrungen, die bei uns im geologischen Dienst sozusagen abgeliefert werden und etwa 1.000 Gutachten, Dokumente, die auch zu uns neu ins Archiv kommen.
Bei den Akten, bei den Unterlagen kann ich mir ja noch vorstellen, wie die aufbewahrt werden in Archiven, in Regalen. Aber wie sieht denn das mit Bohrkernen aus? Sie haben gesagt, 140 Kilometer Bohrkerne. Für den Außenstehenden, für mich die Frage, wo und wie wird sowas aufbewahrt?
Ja, diese Bohrkerne, die haben einen sehr hohen Wert und deswegen tun wir wichtige Bohrkerne dauerhaft aufbewahren. Das muss man sich so vorstellen, die liegen in Kernkisten. Eine Kernkiste ist in der Regel 1 Meter lang und da liegt dann der Kern, also eine Gesteinssäule in dieser Kernkiste. Die ist orientiert abgelegt, sodass man ein Profil für diesen Nadelstich in die Erdkruste vor sich hat. Das Ganze wird gelagert in einer Speziallagerhalle in Schwerlast. Regalen. Und das Ganze nennt sich Gesteins- und Analytikzentrum. Im Moment sind wir froh, dass ein Neubau auf den Weg gebracht wurde. Die Planungen sind soweit abgeschlossen und wir hoffen, dass in den nächsten 5 Jahren auch der Bau erfolgt. Zurzeit, das ist etwas eine missliche Situation, sind die Bohrkerne in 4 sogenannten Interimslager in Sachsen verteilt untergebracht.
Okay, wir hoffen also, dass sich das in Zukunft verbessert. Nochmal eine Rückfrage zu diesen Informationen aus den vergangenen 150 Jahren oder auch aus der Zeit davor, Frau Klebach, Sie hatten es gesagt. Sind die nicht teilweise schon überholt, wenn sie so alt sind?
Ja, die Frage, die kriegt man häufig gestellt von Nicht-Geologen. Das kann man eigentlich einfach beantworten. Geologische Informationen, also insbesondere Bohrkerndokumentation, die veralten nicht. Stellen Sie sich das vor, Sie haben eine Bohrung, die wurde vor 150 Jahren abgeteuft und Sie haben damals in 300 Meter Tiefe Granit gefunden. Der Granit ist auch heute noch da. Und von dieser Seite ist diese Information genauso aktuell heute wie damals vor 150 Jahren, einfach weil geologische Prozesse nicht so schnell ablaufen wie in anderen Umweltmedien. Trotz alledem haben wir, da will ich nur ein Beispiel nennen, auch Daten über Zeitreihen. Sachsen ist ja eines der wenigen Bundesländer, in denen auch eine Erdbebentätigkeit stattfindet. Und hier sind Zeitreihen wichtig, weil die Ursache dieser Beben im Vogtland, das sind vulkanische Prozesse im Untergrund. Und diese Zeitreihen sind sehr wichtig, um diese Entwicklung nachvollziehen zu können.
Zurück zum Namen dessen, was gefeiert wird. Geologischer Dienst, das klingt sehr gewichtig, sehr technisch. Was ist das eigentlich heute, der Geologische Dienst? Wer steht da dahinter?
Ja, der Name Geologischer Dienst, der dient eigentlich dazu, international sprachfähig zu sein. International ist das ein gängiger Begriff. Geologischer Dienst kommt hauptsächlich aus Ländern, die geprägt sind durch eine sehr starke Bergbautätigkeit. So sind das auch in der Regel sehr, sehr große eigenständige Behörden. Unsere Tätigkeit, die liegt eigentlich im Spannungsfeld. Wir erledigen Aufgaben, für den Bereich Umweltschutz, Aufgaben zur Unterstützung von infrastrukturellen Planungen und letztendlich auch zur Unterstützung von Bergbauvorhaben, insbesondere in den ersten Phasen. Ja, was macht ein geologischer Dienst? Wir sind die einzige Fachbehörde, die sich mit dem Thema Geologie beschäftigt. Es gibt also keine behördlichen Geologen auf Kreisebene oder auf der Ebene der Landesdirektion, die direkt diese Aufgaben haben. Wir sind die einzige Behörde, die das geologische Archiv, also die geologischen Daten, sowohl analog wie digital vorrätig hat. Und wenn man das jetzt als Basis nimmt, dann sind wir auf vielfältigsten Bereichen oder in vielfältigsten Bereichen tätig. Wir schreiben oder wir unterstützen die staatlichen Vollzugsbehörden und sonstigen staatlichen Behörden in Fragen der Geologie. Wir führen verschiedene Themen der angewandten Forschung durch. Ich nenne hier bloß mal ein Beispiel, was aktuell ansteht. Alle sprechen vom Klimawandel. Und das prägt sich natürlich auch im Untergrund durch. Dort spielen jetzt aktuell seit den letzten 5 Jahren sogenannte nutzbare Grundwasserdargebote eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Die Frage steht also, wie viel Grundwasser können wir bei dem fortschreitenden Klimawandel noch nutzen? Und es gibt ja da verschiedene Konkurrenzen. Ja, und das Nächste, wir werden gefragt bei verschiedenen Infrastrukturbaumaßnahmen, zum Beispiel, sie sind in der vorbereitenden Planung der Erzgebirge-Basistunnel von Pirna nach Usti. Da spielt natürlich die Geologie eine große Rolle. Die Geologie spielt auch eine große Rolle, wenn wir jetzt einen Standort für ein atomares Endlager, nicht wir, sondern der Bund, diese Suche aufnimmt. Hier sind wir also ein ganz gewichtiger Fachpartner und ich könnte das beliebig fortsetzen. Alle Themen, wo Geologie maßgeblich eine Rolle spielt, werden wir auf verschiedensten Kanälen angefragt.
Okay, es sind eben doch nicht nur Steine, um die es hier geht. Deswegen feiern wir das 150-jährige Jubiläum des Geologischen Dienstes. Können Sie noch an ein paar Beispielen, an ein paar greifbaren Beispielen sagen, wofür wir den Geologischen Dienst brauchen, Frau Kleeberg?
Sie haben es gesagt, es sind eigentlich nur Steine, aber das Wissen um diese Steine ist eben für die menschliche Gesellschaft sehr wichtig. Das ist das Wissen um den geologischen Untergrund. Wir leben auf dieser Erde und alles, was wir hier bauen und anbauen, hat mit dem geologischen Untergrund zu tun. Vor 150 Jahren waren es die Anforderungen der Industrialisierung des Landes, was mehr Wissen für die Geologie verlangt hat. Die Suche nach Rohstoffen, der Bau von Brücken, von Eisenbahnen, aber eben auch zum Beispiel die Versorgung der Menschen in den Städten. Die Städte sind gewachsen, die Menschen brauchten beispielsweise Wasser und dort hat man sich auch Gedanken gemacht, wo kommt das Wasser her, wie kann man die Versorgung der Menschen, aber auch die Versorgung der Industrie, die ja Brauchwasser braucht, gewährleisten. Da hat man angefangen, Talsperren zu bauen oder Rückhaltebecken. Hochwasserschutz kam dazu, also auch Dinge, wenn wir Menschen sozusagen mit der Natur leben müssen und auch die Gefahren der Natur dort auf uns sozusagen einwirken. Wie kann man sich dort helfen? Was kann man dort tun? Das sind alles Fragen, wo am Ende die Geologen, der geologische Dienst, ihre Expertise einbringen müssen. Manche Aufgaben sind bis heute geblieben. Die Beratung zum Untergrund, zu Bauvorhaben oder eben auch zu Vorhaben der Rohstofferkundung, der Wassererschließung. Andere Fragen sind neu hinzugekommen. Es klang vorhin schon an von Herrn Dr. Fischer, Klimawandel, Suche nach auch regenerativen Energien. Dort ist der Geologische Dienst auch mit aktiv, beispielsweise im Bereich Erdwärme. Dort tun wir viel. Geothermie-Atlas steht im Netz oder arbeiten wir dran und geben dort auch unsere Expertise, um eben solche regenerative Energien zu nutzen und überhaupt die Verfügbarkeit einheimischer Ressourcen einschätzen zu können. Bodenschätze, Wasser, dass man sparsam damit umgeht, dass wir wissen, wo sie sind. Das ist eigentlich auch eine ganz wichtige Sache, die für den Staat, für die Politik entscheidend ist, zu wissen, welche Ressourcen haben wir und wie können wir mit denen sparsam und sinnvoll umgehen. Ja, das Wissen zu den Steinen findet sich aber auch in den Daten und Unterlagen des Geologischen Dienstes und die stellen wir auch entsprechend für diese Aufgaben bereit.
Okay, die Bedeutung des Geologischen Dienstes für die Wirtschaft, die Wirtschaft braucht Rohstoffe, braucht Infrastruktur und für die Gesellschaft, das leuchtet mir jetzt ein, aber ich als Privatperson, was habe ich denn oder habe ich direkt was davon, dass es den Geologischen Dienst Sachsen gibt?
Ja, mit Sicherheit. Ich nenne jetzt bloß mal einige wenige Beispiele. Häufig wird man konfrontiert, wenn man Eigenheim baut, wie sieht der geologische Untergrund aus? Und das ist natürlich sehr verschieden, wie engagiert der einzelne Bauherr ist. Aber er könnte sich im geologischen Dienst vorher kundig machen, wie der Untergrund ist bei seinem konkreten Grundstück. Und ich denke schon, dass das sehr hilfreich sein kann. Das nächste ist, jetzt ganz aktuell, wir haben oder die Politik hat beschlossen, im Zuge der Wärmewende sollen Erdwärme oder sollen insgesamt Wärmepumpen gefördert werden. Und dort spielt natürlich die Geothermie eine große Rolle. Und aus meiner Sicht hat gerade die Geothermie ein großes Potenzial, hier einen merklichen Beitrag zur Wärmewende beizutragen. Und wir haben die Information, die Frau Kleberg hat schon gesagt, wir erstellen den Geothermieatlas und dort kann an sich jeder recht einfach nachschauen, in welchem Umfang und mit welchen Rahmenbedingungen Geothermie für sein Eigenheim eine Option ist. Ich hoffe, das wird noch viel stärker genutzt, wie es bisher genutzt wird. Und nächster Punkt ist, wenn es immer trockener wird, und das sehen wir aktuell seit etwa 5 Jahren, dann ist natürlich die Suche nach Grundwasser gelangt wieder in den Fokus und wir beschäftigen uns oder wir müssen uns auch beschäftigen mit privaten Grundwasserbrunnen. Also die werden bei uns angezeigt. Die Tätigkeit hat dramatisch zugenommen in den letzten 5 Jahren. Und das Ganze für eine Privatperson rundet sich ab. Wenn man in Gebieten wohnt, ich sage mal so vor steilen Felsen, die kennen natürlich Abrutschen und dort spielt der sogenannte Begriff Gefahrenabwehr, Geogefahren eine Rolle. Und dann möchte natürlich jeder in einem Bereich wohnen, dass ihm kein Stein auf den Kopf fällt. Also ich hoffe, dass diese Beispiele zeigen, dass auch für eine Privatperson der geologische Dienst schon von erheblichem Nutzen sein kann.
Sie haben die Nutzung der Erdwärme angesprochen. Wie viel Potenzial gibt es denn dafür in Sachsen? Wir reden da ja sicher nicht nur von ein paar Gebäuden.
Man kann das eigentlich ganz einfach zusammenfassen. De facto kann jedes Gebäude in Sachsen mit Erdwärme beheizt werden. Das hängt dann bloß davon ab, wie tief ich bohren muss an einem Standort, weil einfach die geothermischen Voraussetzungen besser sind. Da brauche ich nicht so tief zu bohren. An einem anderen Standort muss ich etwas tiefer bohren. Es gibt auch ganz wenige Standorte, zum Beispiel im inneren Bereich von Trinkwasserschutzgebieten, wo das mal nicht gestattet ist. Oder auch in Zonen, wo doch eine gewisse Geogefahr existiert. Aber das würde ich prozentual auf deutlich unter 5% der Landesfläche festmachen. Ansonsten ist das Potenzial riesengroß hinsichtlich der Nutzung der oberflächennahen Erdwärme.
Die ersten Informationen dazu, was beim eigenen Grundstück möglich ist, die finde ich im Geothermieatlas, den ich auch problemlos im Internet finde.
Den finden Sie im Internet und dort gibt es auch eine Gebrauchsanweisung. Und wenn Sie sich das durchlesen, dort können Sie ja recht einfach abschätzen, wie tief, wie viel Bohrung Sie für ein Eigenheim benötigen. Und auf dieser Grundlage können Sie eigentlich mit Ihrem Planer oder mit Ihrem Heizungsbauer letztendlich eine Anlage in Angriff nehmen.
Ein weiteres Thema, was Sie angesprochen hatten, ist die Felssicherung. Ich denke jetzt mal, das kommt vor allem in der Sächsischen Schweiz zum Tragen. Können Sie das noch mal erklären, Felssicherung, was heißt das, was wird da gemacht?
Gucken Sie sich an das Elbsandsteingebirge. Das sind also steile Wände, teilweise senkrecht abfallend. Und da sind natürlich Lüfte dazwischen und durch die Prozesse, Frostsprengung, Niederschläge können sich natürlich einige dieser Felsblöcke lösen. Die können locker werden und die können langsam, oder die fangen dann langsam an zu rutschen. Das ist also so eine Vorgeschichte, bis sie dann abbrechen. Und wenn solche Erscheinungen sichtbar werden, dann steht unsere Behörde mit Fachexpertise zur Seite, um diese Beobachtung oder Hilfestellung zur Beobachtung zu geben, um ganz einfach es prognostizierbar zu machen, wann was abstürzt. Immer ist es nicht machbar, aber wir haben in der Vergangenheit sehr gute Beispiele, wo solche Überwachungen dazu gedient haben, dass es eben keine Sach- oder Gebäudeschäden gegeben hat.
Ja, man könnte noch ergänzen, dass prominente Beispiele für Felssicherung und Beratung unseres geologischen Dienstes die Felsenbühne Raden sind in der Sächsischen Schweiz. Um dort den Spielbetrieb zu sichern in der Felsenbühne, sind dort aufwendige auch Sanierungen, Felssicherungen betrieben worden. Und weiterhin sind wir auch regelmäßig dabei, bei einer Festung Königstein Kontrollgänge durchzuführen und dort die Sicherheit der Gebäude und überhaupt des gesamten Felsplateaus dort mit zu beobachten, zu bewerten und entsprechende Empfehlungen zu geben, was dort gemacht werden kann in Bezug auf Sicherung.
Frau Kleberg, Sie hatten vorhin gesagt, was an Daten vorliegt aus 150 Jahren. Wir hatten gesprochen über die 140 Kilometer Bohrkerne, die wir aufbewahren. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe oder mir überlege zu den Akten, zu den Unmengen von Papierakten, Karten, die es gibt, das ist ja schwierig, da den Überblick zu behalten. Einfacher ist es ja wahrscheinlich, wenn es das schon in digitaler Form gibt oder gäbe. Ist da was vorgesehen? Ist da was in Arbeit?
Das stimmt. Viele dieser Unterlagen hatten wir ja zunächst erstmal in analoger Form im geologischen Dienst in unseren Archiven. Aber seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde auch schon begonnen, diese Daten zu digitalisieren. Wir haben teilweise diese digitalen Datenspeicher auch übernommen nach der Wende. Und so richtig Fahrt aufgenommen hat die Digitalisierung vor etwa 10 Jahren mit dem Projekt ROSA. ROSA heißt Rohstoffdaten Sachsens, ein Schlüsselprojekt der sächsischen Rohstoffstrategie mit dem Ziel, sächsische Rohstoffdaten zu sichten, zu digitalisieren und auch zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, in dieser Zeit haben wir vor allem Gutachten, Berichte und Bohrungsdokumentationen digitalisiert. Und wir haben da nicht nur Daten aus unserem eigenen Archiv angesehen und in die digitale Form überführt, sondern auch Unterlagen und Daten aus anderen Archiven, die außerhalb von Sachsen liegen oder außerhalb des geologischen Dienstes sind, aber sächsische Rohstoffdaten enthalten. Beispielsweise haben wir dann auch mal in den Archiven der Wismut GmbH nachgeschaut, was sie so an Daten haben. Das waren ja so Bereiche, die zu DDR-Zeiten kaum zugänglich waren. Wir haben auch aus dem Oberbergamt Daten digitalisiert, aus der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und auch aus anderen geologischen Diensten sowie aus verschiedenen Instituten der Universitäten, Bergakademie Freiberg und auch Leipzig, die also einen Geobereich haben. Dort ist das Projekt ROSA oder die Mitarbeiter immer wieder auf der Suche, um diese Daten möglichst vollständig für uns zu gewinnen, digital zu gewinnen, mit dem Ziel, diese Daten natürlich auch zu nutzen als für die geologische Landesaufnahme, aber auch diese Daten bereitzustellen. Es gibt ein neues Gesetz, nachdem wir sogar verpflichtet sind, als geologischer Dienst Daten öffentlich bereitzustellen. Das ist das Geologiedatengesetz im Jahr 2020 in Kraft getreten. Und hier sind wir gefordert. Wir stellen auch schon Daten digital bereit im Internet, vor allen Dingen Daten zu Bohrungen und Daten zu Dokumenten. Und werden Ende dieses Jahres nochmal ein neues digitales Archiv Sachsen freischalten, in dem man dann in den Dokumenten auch lesen und blättern kann. Ich denke, das ist ein guter Weg und vor allen Dingen auch ein Weg, die Daten für jedermann verfügbar und nutzbar zu machen.
Letzte Frage nochmal zum Jubiläum, zu den Veranstaltungen, die es da im Zusammenhang gab. Ich weiß, es gab schon in den Festveranstaltungen ein Geokolloquium. Ist denn noch was geplant für die Bevölkerung in diesem Jahr?
Ja, wir haben noch einen Tag der offenen Tür in Freiberg, wo jeder sich die Räumlichkeiten des Geologischen Dienstes anschauen kann. Das wird im September stattfinden. Die Frau Kleberg hat schon gesagt, wir werden das digitale geologische Archiv im Dezember freischalten. Da sind wir auch ganz stolz drauf, dass uns das gelungen ist. Ja, und ansonsten hatten Sie schon gesagt, ein Teil der Veranstaltung, wir sind mitten im Jahr, die haben wir schon erfolgreich hinter uns gebracht. Und ich habe mich sehr gefreut, dass unsere Festveranstaltung am 22. und 23. Juni eigentlich doch so einen positiven Widerhall gefunden hat und eigentlich aus unserer Sicht ein voller Erfolg war.
Herr Dr. Fischer, Frau Kleberg, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Wir bedanken uns auch.
Vielen Dank, Herr Hofer.
Weitere Informationen zur Geologie in Sachsen, zum Geothermieatlas, zu den digitalen Daten, zum Tag der offenen Tür und vieles weitere finden Sie bei uns im Internet unter www.geologie.sachsen.de. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, einen schönen Sommer, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal beim Podcast des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.